Professor Dr. Med. Nicola Bühlinger-Göpfert ist Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes sowie Professorin für Physician Assistance an der Universität Heidelberg und niedergelassene Hausärztin. Im Podcast erklärt sie, vor welchen Herausforderungen und Chancen die hausärztliche Versorgung heute steht, wie die Rolle des Physician Assistants und das MVZ-Konzept HAPPY mögliche Lösungen dafür sein können, und erörtert die Bedeutung der hausärztlichen Versorgung für ein zukunftssicheres Gesundheitssystem, das Patienten ganzheitlich versorgt und gleichzeitig richtig in die Versorgung einsteuert.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich extrem auf die heutige Folge, denn wir werden über hausärztliche Versorgung sprechen. Das ist ja der Grundstein eigentlich jeder Versorgung, ist die hausärztliche Versorgung, Primary Care. Und da ist viel im Wandel, denn wir haben allein in Deutschland 4000 unbesetzte Hausarztpraxen und ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die bald in den Ruhestand gehen werden oder nicht in den Ruhestand gehen, weil dann die Versorgung bei ihnen vor Ort zusammenbricht. Das kann auch sein. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute Professor Dr. Med. Nicola Bühlinger-Göpfer zu Gast habe. Sie ist Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes. Sie ist aber auch Professorin für Physician Assistant. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, ehemals oder ist immer noch niedergelassen. Und also wirklich ein wahnsinniges Spektrum an Erfahrung und auch an sich einbringen in das Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Inga Bergen. Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch zu diesen Herausforderungen im Gesundheitssystem.
Ja, liebe Nicola, ich habe es gerade schon so angesprochen. Das ist ein Thema, das ich gerade immer wieder in meinem Podcast beleuchte, weil es einfach so brennt. Das ist die hausärztliche Versorgung in Deutschland. Vielleicht fangen wir damit mal an. Du bist ja selbst Hausärztin, jetzt bist du Vorsitzende des Hausärztinnenverbandes. Wie kam es dazu in deiner persönlichen Karriere und natürlich noch Professorin, also ganz viele Hüte hast du auf?
Ja, ich bin tatsächlich über den Tag der Allgemeinmedizin der Universität Heidelberg damals, also über eine Fortbildungsveranstaltung, erstmal in Kontakt mit den Unileuten der Abteilung für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung damals gekommen. Die Uni Heidelberg ist meine Alma Mater und ich war sehr stolz, dass mir da ein Lehrauftrag für Allgemeinmedizin damals angeboten wurde. Und jetzt wurde da in der Abteilung natürlich nicht nur geforscht und gelehrt, sondern auch viel diskutiert, zum Beispiel über Primärarztsysteme. Und ich habe auch damals schon an einer hausarztzentrierten Versorgung in der Praxis bei mir teilgenommen und mir wurde da immer klarer, dass wir diese Idee vor allem politisch verteidigen und nach vorne bringen müssen. Und so bin ich dann irgendwie zum Hausärzteverband gekommen.
Und jetzt machst du sehr viel spannende Sachen, dazu kommen wir gleich. Ich finde ja, und damit können wir jetzt gleich mal einsteigen, weil ich finde, ich frage mich ganz oft, ist das, wie Hausärztinnen und Hausärzte eigentlich so traditionell aufgestellt sind, als so eine Art Einzelunternehmer in der Praxis niedergelassen mit ganz vielen Jobs. Ja, jetzt kommen noch Digitalisierung dazu, Unternehmer, Führungskraft, Arzt, Ärztin, jetzt noch Digitalexpertin oder Experte. Immer mehr Anforderungen auch an Compliance, Regulatorik, ne, die ganze Bürokratie. Ist das noch zeitgemäß, so ein einzelner, niedergelassener Hausarzt oder Hausärztin aus deiner Sicht?
Naja, also es wird die Einzelpraxen sicher immer geben. Die haben auch Zukunft. Das ist ein Angebot, ein Modell, wie man hausärztliche Niederlassungen immer noch leben kann. Aber wir haben natürlich ein zunehmendes Problem mit dem Workload. Also wir sind einfach immer weniger. Du hast es eingangs gesagt, sind mittlerweile nicht nur 4.000, sind bundesweit schon 5.000 Hausärztinnen und Hausärzte, die fehlen. Und wir müssen einfach schauen, wie wir die Aufgaben, die reinkommen, anders verteilen. Und dieser Versorgungsdruck, von dem ja auch immer die Rede ist, der ist ja spürbar. Das ist ja was wir tagtäglich einfach erleben mit unseren Praxisteams. Die noch da sind, die arbeiten ja für die 5.000, die fehlen, momentan mit. Ja, und es wächst einfach ständig der Versorgungsdruck auf die Teams und wir müssen Lösungen suchen, Konzepte entwickeln, wie wir die Arbeit, die reinkommt, anders verteilen. Das wird so zunehmend schwieriger. insbesondere für Einzelpraxen, ja, wenn sie nur die ärztliche Ressource haben, über die alles abgearbeitet wird.
Ich finde das gerade sehr spannend, weil du ja als Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes auch eine gewisse politische Einflussnahme ja, machst, einfach in deiner Rolle. Ich weiß nicht, Einflussnahme klingt so, aber das ist ja auch immer Lobbying für die Profession. Und wir kommen ja aus einer Welt, die sehr arztzentriert ist in Deutschland. Also wo eigentlich alles so über den Schreibtisch läuft von dem Arzt, der Ärztin. Und das macht es natürlich für andere Rollen total schwer. Und ich finde es so spannend in deiner Biografie, weil du ja Physician Assistants auch ausbildest. Was bedeutet das, wenn du jetzt sagst, wir müssen Rollen anders verteilen? Das hat ja auch regulatorische Implikationen und berührt ganz vieles, was es wirklich sehr komplex macht, ne?
Ja, also wir brauchen tatsächlich auch dafür, wenn wir da eine Transformation durchlaufen müssen und werden, brauchen wir andere Rahmenbedingungen, brauchen wir andere Regulatoren. Und da ist natürlich an dieser Stelle auch die Gesetzgebung gefragt, diese zu schaffen. Aber es ist auch die Selbstverwaltung, es sind auch die Verbände gefragt. Also du hast gesagt, es ist natürlich Lobbyismus. Für unsere Mitglieder, ja, aber es ist auch immer, wir sind nicht nur Vertretung für unsere Mitglieder, sondern wir sind auch immer Vertretung unserer Patientinnen und Patienten für eine gute, für eine qualitativ hohe Patientenversorgung in der Zukunft. Und wir haben ja jetzt schon ein Problem. Die Arztzeit über alle Fachgruppen in der Bundesrepublik ist bei 5 Minuten, ne? Die Behandlungszeit, die ein Patient, eine Patientin erfährt. Und wenn wir immer weniger werden, dann wie geht das dann rein rechnerisch? Also dann sind es demnächst nur noch 4 oder nur noch 3. Und was haben wir dann? Dann haben wir natürlich einen Qualitätsverlust. Und das können wir nicht wollen. Das heißt, wir müssen uns die Prozesse anschauen. Wie können wir die anders miteinander abarbeiten? Und da liegen wir in Deutschland einfach im internationalen Vergleich ziemlich hinten. Im angloamerikanischen Raum, im nordeuropäischen Raum ist zum Beispiel der Physician Assistant schon längst etabliert. Ja? Mein Mann war neulich in den USA eingeladen und der war auch so in der Veranstaltung, wird das gerne gesehen, wenn die Frauen mitkommen. Und ich war da nicht dabei, weil ich hatte hier einen berufspolitischen, unverschieblichen Termin. Und dann wurde er gefragt, ja, wo ist denn Ihre Frau? Und dann sagt er, ja, die macht Verbandsarbeit. Und er hat er also ein bisschen erzählt, was ich noch mache, mache auch Ausbildung von Physician Assistant. Und dann sagt er denen da drüben, das ist ein neues Berufsbild. Und dann guckt die den an und sagt, wie neu, das gibt es schon seit 20 Jahren. Ja, in Deutschland gibt es das noch nicht. Und dann sagt die zu ihm, ja, und wie geht das dann? Also die können sich das gar nicht vorstellen. Ja. Ich war 91 in Sydney, Australien, habe da eine Formulatur gemacht, damals am Royal North Shore Hospital in der Gyn-Geburtshilfe. Und da haben damals, 1991, schon die Physician Assistant die Vorsorgeschals bei den Schwangeren gemacht. Das hat bei uns der Oberarzt gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, ich kam aus diesem deutschen System und war total entsetzt. Ja, was ist das denn hier? Wo ist denn da der Arzt? Was machen hier die Schwestern? Ja, also in meiner Wahrnehmung. Mhm. Aber was ich natürlich auch gesehen habe, ist, dass die das hochprofessionell gemacht haben. Die Schals, die waren 1A. Ja? Und also das hatte ich immer so im Hinterkopf. Als dann bei uns eben das für uns neue Berufsbild PA eben aufkam, fand ich das wahnsinnig spannend. Und ich glaube, ich habe erkannt, dass wir in Zukunft jede Hilfe brauchen werden, jede qualifizierte Hilfe, die uns empowert, die uns befähigt, einfach uns diesen Herausforderungen, die Zukunft mit sich bringt, dass wir die noch bewältigen können.
Vielleicht können wir da mal einsteigen, ganz kurz, weil es gibt sicherlich einige, die haben dieses Wort schon mal gehört, Physician Assistant, aber wissen vielleicht nicht so genau, was das ist. Und vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz erklären. Was ist ein Physician Assistant? So wie es jetzt in Deutschland gelehrt und gedacht wird.
Es ist ein Arztassistent, ja, also so, es ist einfach ein akademisierter Gesundheitsberuf. Voraussetzung ist eben eine abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheitsberuf. Und dann ist es formal im Bachelor of Science-Studium in 6 Semestern, den man eben auf den abgeschlossenen Gesundheitsberuf medizinische Fachangestellte, Krankenschwester, Ergotherapeutin, ne, so aus dem Bereich, draufsattelt und sich damit eben weiterentwickelt, auch in der Lerntiefe, sich weiter qualifiziert. Erstes Semester, erster Kurs, wissenschaftliches Arbeiten. Ne, das hat eine ganz andere Lerntiefe als eben der bisher erlernte Gesundheitsberuf. Und wir haben ja in der haushaltszentrierten Versorgung auch Erfahrung mit Delegation an qualifizierte Mitarbeiterinnen. Wir haben vor 15 Jahren die VERA geschaffen. Das ist die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, also speziell qualifizierte medizinische Fachangestellte, die immer schon in unseren Hausarztprogrammen zum Beispiel Routinehausbesuche, zum Beispiel Case Management, das ist ein Programm zur Betreuung von herzinsuffizienten Patienten. Also wo wir immer schon bestimmte Aufgaben delegieren, weil wir eben wissen, das ist eine Mitarbeiterin, die kann das, die hat sich weiter qualifiziert und das entlastet uns und unsere Teams. Und den Weg gehen wir jetzt eben konsequent weiter mit dem zum Beispiel verbandseigenen Projekt der akademisierten VERA, die PCM, ist die Primary Care Managerin. Und wir beziehen aber jetzt in unserem HAPPY-Konzept, also es ist ein Konzept eines hausärztlichen Primärarztzentrums, auch andere akademisierte Gesundheitsberufe, wie eben zum Beispiel den Physician Assistant, die Community Health Nurse, die beziehen wir da alle mit ins Praxisteam ein. Und wir brauchen einfach Mann und Maus. Ne? Wir haben die Leute nicht mehr in der Versorgung. Und wir müssen uns anders aufstellen. Sonst halten die Teams dem Druck, der kommt, nicht stand. Inga, das kann man ausrechnen. Ne? Von den 5.000 sind ja auch noch 40% über 60. Das heißt, die gehen demnächst auch noch vom Netz. Und wenn wir dann nicht in der Lage sind, andere Lösungen zu haben, für den Workflow, der reinkommt. Ne? Wenn wir weiter Postkutsche fahren, wir arbeiten wie vor 100 Jahren, es geht alles über den ärztlichen Schreibtisch. Und wir müssen jetzt umsteigen ins, was weiß ich, Mercedes Cabrio. Ja? Wir müssen schneller werden und es muss endlich mal auch frische Luft an diese angestaubten Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel der Arzt-Patienten-Kontakt. Ne? Das muss umdefiniert werden, muss anders gehen.
Ich finde das übrigens total spannend, weil meine Theorie ist, dass wir in Deutschland auch deswegen so viel Arztbesuche haben, weil wir auch im internationalen Vergleich ganz wenig Minuten pro Arzt-Patienten-Kontakt haben und die Menschen sich so wenig abgeholt fühlen oft, dass sie einfach dann ganz viel zu anderen ÄrztInnen noch gehen und, ne, und das eigentlich zu...
30, 5 Minuten buchen, ja.
Ja, genau. Ja, einfach bis dann irgendwie mal ein Moment stattfindet, wo man sich als PatientIn dann so irgendwie gesehen fühlt. Aber davon abgesehen passt das ja auch total gut dazu. Ich habe immer so eine Umfrage von der APO-Bank, die finde ich irgendwie total spannend. Die haben ältere Ärztinnen und Ärzte gefragt und Jüngere. Und Jüngere sagen halt, ich bin eher ein Teamplayer und ich bin eher digital, wohingegen Ältere eher sagen, ich bin eher Einzelkämpfer und auch nicht so digital. Also die Sozialisation als Arzt oder Ärztin ist ja eher so klassisch Einzelkämpferin in der eigenen Praxis dann auch zu sein. Und das wollen viele junge Leute gar nicht mehr so genau. Die wollen gerne auch im Team arbeiten. Deswegen ist es ja wahrscheinlich neben der Anforderung, einfach mit weniger Menschen die Versorgung dann aufrechtzuerhalten, auch etwas, was sich Ärztinnen und Ärzte wünschen, die jetzt auch nachkommen, dass sie einfach stärker im Team arbeiten können, oder?
Das kennen wir aus vielen wissenschaftlichen Studien. Also ich komme ja aus der Versorgungsforschung. Ich habe das auch genau angeguckt. HAPPY ist ja aus meinem Kopf, also die Idee für ein interprofessionell arbeitendes hausärztliches Primärarztzentrum. Und das hat auch einen frauenpolitischen Hintergrund. Wir sehen, der ärztliche Nachwuchs ist weiblich. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, das, was du sagst, Frauen wollen eher im Team arbeiten, die möchten andere Strukturen vorfinden und auch die Strukturen, wie sie waren, die Einzelpraxis, ne? 60 Stunden Wochenarbeitszeit zu Hause, ist der Kühlschrank voll, alles geregelt. Das kommt aus einer Arbeitswelt, die auf Männer zugeschnitten ist. Und wir sehen heute, ich kann dir Zahlen aus Baden-Württemberg sagen, 70% derer, die den Facharztabschluss, die Fachärztin für Allgemeinmedizin werden, die gehen in die Anstellung. weil sie Strukturen vorfinden, die nicht zu ihrer Lebenswelt passen. Und da müssen wir dringend andere Lösungen anbieten. Mhm. Das tun wir als Verband für unsere Mitglieder. Und wir tun es natürlich auch irgendwo für die Versorgung, weil anders wird Versorgung schwierig. Dann finden eben Patientinnen und Patienten keinen Hausarzt, keine Hausärztin mehr.
Ja, ich finde das sehr spannend. Du sagst, das ist für Männer gedacht, aber das ist natürlich für so ein ganz traditionelles Rollenbild gedacht. Ich finde immer gut die Schwarzwaldklinik, Herr Professor Brinkmann und Schwester Elke, also so. Es ist natürlich auch dafür gedacht, dass sich Ärztinnen und Ärzte extrem selbst ausbeuten. Also wenn man mal so ein Landhausarzt mal fragt, der alten Schule, dann... Oder wie viele Wochenarbeitsstunden sind das? 100? Oder was kommt da zusammen?
Wir haben da Zahlen vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das ist alles, hat man alles ausgerechnet. Ein niedergelassener Kollegin arbeitet im Schnitt im hausärztlichen Bereich 53 Stunden. Ja. Angestellte eben sehr, sehr viel weniger. Das ist klar. Wie fast alle freien Berufe, da sind wir HausärztInnen ja nicht alleine, beruht das System so ein bisschen auf Selbstausbeutung. Das ist richtig. Mhm. Aber weil du Schwarzwaldklinik sagst, das ist halt, die Politik und auch die Kostenträger müssen begreifen, also der Landarzt darf nicht nur im Fernsehen kommen. Das müssen wir sicherstellen. Wir müssen die Versorgung in der Fläche sicherstellen und da muss man auch investieren. Und das ist ja auch nichts, was ich sage. 2008 schon hat die WHO wirklich alle Länder auch nachdrücklich aufgefordert, die Orientierung der Gesundheitssysteme mehr auf eine Primärversorgung aus. Mhm. Und das ist ohne Neuorientierung. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Gesundheitssysteme durch die Herausforderungen der Zukunft, also durch die alternde Bevölkerung, die gleichzeitig immer kränker wird, durch eine Zunahme chronischer, komplexer Erkrankungsbilder, durch neu auftretende Erkrankungen, haben wir jetzt gesehen, auch bei der Corona, ne, das war 2008 schon fast visionär, was die WHO da vorausgesagt hat. Und das haben die auch gesagt, durch die Folgen, durch die Auswirkungen des Klimawandels werden die Gesundheitssysteme, die nicht primärärztlich orientiert sind, ganz schnell kollabieren. Und das haben andere Länder, haben das längst getan. Und Deutschland liegt da im internationalen Vergleich einfach weit abgeschlagen.
Mhm. Wenn du jetzt primärärztlich orientiert sagst, vielleicht kannst du das nochmal so in einem Satz zusammenfassen, was das bedeutet.
Naja, also die Haushaltspraxis ist ja ohne Zweifel der zentrale Ort der Versorgung. Mhm. Jedes entwickelte Gesundheitssystem fokussiert in der Welt auf eine starke Primärversorgung. Mhm. Das ist die Basis der Versorgung und die muss breit aufgestellt sein, ne? Und bei uns ist das eben leider noch nicht so der Fall. Die Gesundheitsministerkonferenz fordert ein Verhältnis von 60-40, 60% HausärztInnen, 40% FachärztInnen. Ja? Internationale Studien fordern sogar ein Verhältnis von 70-30 und bei uns ist das einfach genau andersrum. Mhm. Ja? Das ist nicht gut für ein Gesundheitssystem, ist ineffizient. Und jetzt müssen die Kassen mal eine konsequente Förderung des hausärztlichen Sektors vorantreiben. Und das wird erstmal Geld kosten. Das wollen die natürlich nicht. Ja? Aber das ist eine Erfordernis der Zukunft, um ein System zukunftssicher aufzustellen. Und was wir tun, ist ja auch in höchstem Maße ineffizient. Also wir hauen jetzt schon, ich glaube, der Bundeszuschuss roundabout 15 Milliarden in den Gesundheitsfonds, der größte Einzelposten, schon im Bundeshaushalt. In der Vergangenheit werden 81 Milliarden staatliche Transferleistungen ins Gesundheitswesen gehauen. Ja? Insgesamt sind ja da 470 Milliarden im System. Also das Geld ist da. Wir haben aber ein ineffizientes System. Du hast auch schon gesagt, wir haben eine Zahl von Inanspruchnahmen, die mit dem tatsächlichen medizinischen Bedarf oft gar nichts zu tun haben. Das ist Folge von Fehlanreizen, wie zum Beispiel dem Quartalsbezug. Die Leute werden quartalsweise einbestellt. Das treibt die Zahl der Kontakte künstlich hoch. Und wenn man sich anschaut im europäischen Vergleich mit unseren 15 Arztkontakten im Jahr, da gehen die sparen ja deutlich weniger zum Arzt. Die werden aber irgendwie, die sterben aber irgendwie gar nicht früher. Also es ist ja nicht so, dass die Deutschen irgendwie eine Lebenserwartung haben, die über denen anderer europäischen Länder liegt. Gar nicht. Mhm. Das Gegenteil ist oft der Fall. Und es geht eben irgendwann nicht mehr darum, immer mehr Geld in ein ungesteuertes, ineffizientes System zu pumpen, sondern man muss sich jenseits des Geldverteilens jetzt mal mit den Kassen zusammensetzen und Inhalte definieren. Wo wollen wir hin? Wie stärken wir Primärversorgung? Und den Weg haben wir ja vor 15 Jahren mit der AOK Baden-Württemberg in der Vertragspartnerschaft in der haushaltszentrierten Versorgung begonnen. Und setzen wir konsequent fort, jetzt mit Happy, mit einem Teampraxenzuschlag, mit einer gemeinsamen Neudefinition des Arzt-Patienten-Kontaktes. Das ist die Grundlage von allem. Da müssen wir jetzt mal uns überlegen, was soll das sein, dieser Arzt-Patienten-Kontakt? Ist das noch zukunftsfähig?
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Ja, und da können wir jetzt direkt mal einhaken, denn Happy hast du jetzt mehrfach erwähnt, also geschrieben mit Ä und I am Ende. Ich verlinke das in den Shownotes. Ist euer Konzept, es gibt ja einige Konzepte, es gibt ganz viele neue MVZ-Konzepte, die auch Versorgung anders organisieren. Da gibt es ein paar Startups, einige wenige, die den ländlichen Raum im Fokus haben. Die meisten gehen eigentlich in Ballungszentren und entwickeln da neue Konzepte. Und da habe ich auch einige Podcasts schon gemacht, Eterno, Lilian, Care, Avi, also alles Mögliche. Jetzt ist es so, ihr habt auch eine Antwort darauf aus dem Hausärzteverband heraus, wie diese Versorgung aussehen soll und setzt das auch schon um mit Happy. Und ja, lass uns mal in dieses Projekt einsteigen, weil ich finde es enorm spannend, was ihr da macht.
Ja, also erstmal Namenserklärung vielleicht für die es noch nie gehört haben. Also Happy eben mit I am Ende, Doppel-P und Ä, heißt Hausärztliches Primärversorgungszentrum. Patientenversorgung interprofessionell. Und da steckt schon ganz viel drin von dem, was es ist. Also es ist ein Steuerungs- und Teampraxenkonzept, was einfach konsequent auf Delegation setzt, ein Konzept, das sehr stark Patienten auch in den Mittelpunkt nimmt und das eben zukünftig auch automatisierte digitale Prozesse in den Workflow holt. Also die digitale Transformation, die wir brauchen, um Prozesse schneller zu machen. Aber welche, die funktionieren, ne? Also das, wir sind keine Versuchslabore für nicht funktionierende digitale Anwendungen, die wir im Moment eben von der Gematik da kriegen und von den PVS-Herstellern, wo einfach Digitalisierung schlecht umgesetzt ist, sondern wir wollen und wir glauben, wir können das auch eben digitale Prozesse, also Prozesse nicht nur digital machen, das nutzt ja erstmal nichts, das ist nur eine Verlagerung. Ne? Der Patient statt der MFA anzurufen, um einen Termin zu erbitten oder zu verhandeln, so ist das ja in der Anmeldung, dann eben den Anrufbeantworter voll Quatsch, dann ist das zwar digital, aber jemand muss sich ja trotzdem noch damit befassen. Und das kann er dann zwar später tun, zeitversetzt, aber das war am Anfang gut, Prozesse zu digitalisieren. Aber jetzt nutzt uns das ein wenig, weil wir haben die Zeit nicht mehr. Wir haben die weder vorher noch nach der Sprechstunde, um Anrufbeantworter abzuhören. Der Prozess muss gleich automatisiert, digitalisiert abgearbeitet sein. Sprich, der Patient muss sich online einen Termin buchen. So geht das. Ja, das ist zukunftsfähig und nicht die Telefonleitung blockieren damit. Dafür sind unsere Mitarbeiterinnen auch überqualifiziert. Wir sind ja kein Callcenter. Und das haben wir eben zum Beispiel, das ist eine neue Art, eben Prozesse abzuarbeiten, automatisiert digital und eben delegativ. Und das ist zum Beispiel Happy, also das ist, gehört zu der Kernidentität von Happy. Es muss ein akademisierter Gesundheitsberuf vorhanden sein, also die Beschäftigung einer PCM, einer Primary Care Managerin, einer Community Health Nurse von mir aus oder eines Physician Assistants. Und an die müssen wir Aufgaben, die nicht erfordern, dass die zwangsläufig einen Arzt macht oder eine Ärztin delegieren.
Macht total viel Sinn. Das ist ja auch, finde ich, so spannend. Also ich habe ja Doctolib zum Beispiel als Werbepartner für den Podcast und finde es immer total interessant, wenn man sich anguckt, welche digitalen Lösungen wachsen wirklich. Und dann ist immer als allererstes Terminbuchung in den Arztpraxen ist immer so das Erste, was Leute wirklich sagen, wenn man sie fragt, habt ihr schon mal was Digitales im Bereich Gesundheit benutzt?
Ja, weil es für beide Seiten hochgradig ineffizient organisiert ist. Uns verstopft die Telefonleitung und die Patienten, die telefonieren sich die Finger wund. Also da braucht man als erstes eine Lösung. Wir haben ja im Moment, wird uns Ärztinnen ja immer vorgeworfen, wir wollen keine Digitalisierung. Das stimmt aber nicht. Ich kenne ganz viele, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die haben sich für teuer Geld x Anwendungen eingekauft, die jetzt parallel auf irgendwelchen Desktops offen sind. Und da muss man einfach sagen, da ist die Gesetzgebung hinterher. Die müssen die PVS-Hersteller jetzt mal in die Pflicht nehmen, diese Schnittstellen freizugeben. Das geht nicht, dass ich da drei Programme gleichzeitig bedienen muss an der Anmeldung.
Ja, ich finde es total super, weil wir kommen jetzt immerhin dahin, wo wir nicht mehr über warum ist Digitalisierung wichtig reden, sondern über ganz konkrete, nitty-gritty, kleine Themen, die halt nicht funktionieren. Das finde ich schon mal super. Aber ihr habt ja trotzdem ihr natürlich mit dem Happy-Konzept wahrscheinlich total wisst, wo sind die entscheidenden Dinge, die man machen muss, damit es dann auch wirklich funktioniert, habt ihr ja eine große Vision damit, kann man sagen. Also ihr habt ein interprofessionelles Versorgungsteam, ihr habt ein richtiges Team in der Praxis und ihr verteilt dann Aufgaben ganz anders oder die Prozesse laufen ganz anders ab, als jetzt so in so einem, wenn man sich das ganz klassisch denken würde. Und es geht darum, auch digitale hybride Konzepte zu stärken, also auch Telemedizin, alles, was man dann vielleicht nicht mehr vor Ort machen muss. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, wir haben viel mehr Versorgungsinanspruchnahme, als wir tatsächlich medizinischen Bedarf haben. Und das ist ja auch immer das Thema, wenn man über Notfallversorgung spricht, wie kriegt man die Leute eigentlich zum richtigen Angebot hin? Ja, oder beruhigt sie gleich? Weil wir alle wissen, dass wenn man erstmal anfängt, sich wegen irgendwas Sorgen zu machen und anfängt, irgendwie in so einen ärztlichen Prozess reinzugehen, dann kann das wirklich von Steinchen auf Stöckchen kommen und hinterher kommt man dahin, irgendwie, man hat nur zu wenig getrunken. Also ganz blödes Beispiel, ja. Das ist ja sehr, sehr umfänglich, was ihr da als Konzept erarbeitet habt.
Das ist umfänglich. Also es ist schon klar, das ist ein ganz dickes Brett, was wir da bohren. Und wir brauchen eben vor allem die politischen Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen, auch die gesetzlichen, das überhaupt umsetzen zu können. Also Primärversorgungszentren sind ja bisher nur im Kollektivvertrag adressiert, auch von der Gesetzgebung. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir im Hintergrund uns sehr stark bemühen, dass eben Happy im Bereich der Selektivverträge möglich wird. Weil also die Möglichkeiten und der Einfluss der Hausärzte auf eine umfassende Versorgungssteuerung und eine personenzentrierte Erbringung auch von Gesundheitsdienstleistungen in Zusammenarbeit, in Vernetzung mit anderen Akteuren, wie wir sie im Happy eben definiert haben, die ist in der Regelversorgung begrenzt, weil im üblichen, das sage nicht ich, das steht im Gutachten der Robert-Bosch-Stiftung auf Seite 30 übrigens, also wer das nachlesen will. Die Möglichkeit, eben so eine neue Versorgung abzubilden, ist in den üblichen Vergütungssystematiken im Kollektivvertrag nicht gegeben. Ne? Das Sono, was der Physician Assistant macht, kann ich nicht abrechnen. Die Laborrückmeldung, die PCM macht an den Patienten, Herr Müller, Ihr Cholesterin ist zu hoch, ja, vielleicht sogar per Videosprechstunde, die kann ich nicht abrechnen im Kollektivvertrag. Das geht nur in der hausarztzentrierten Versorgung. Das ist dort nur möglich, weil wir es geschafft haben, mit der AOK Baden-Württemberg dort den Arzt-Patienten-Kontakt umzudefinieren. Da ist nämlich der Arzt-Patienten-Kontakt der Teamkontakt.
Wie ist das denn, wenn jetzt jemand, der bei der Barmer TK, DAK oder bei einer anderen AOK oder BKK oder IKK oder was auch immer versichert ist, könnt ihr dann das abrechnen in den Zentren oder geht das nicht?
Formal geht das momentan noch nicht. Es gibt auch kein Happy. Ja, wir müssen mit den Kassen, mit den Kostenträgern ins Gespräch. Lauterbach muss die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Ansagen auch an die Kostenträger zu machen, dass der APK, der Arzt-Patienten-Kontakt, ne, analog der hausarztzentrierten Versorgung jetzt mal umdefiniert wird. Wir haben das definiert als also ein APK ist in den hausarztzentrierten Verträgen, im Hausarztprogramm, der Kontakt des Praxisteams, egal wer, mit dem Patienten oder seinen Angehörigen. Und der kann in Präsenz oder telemedizinisch stattfinden. Und so kann man Zukunft gestalten. Und diese Dinosaurier-Definition im Kollektivvertrag, es muss alles der Arzt machen, sonst ist es nicht abrechenbar. Das führt zu einer Belastung der ärztlichen Ressource, die wir uns nicht mehr länger leisten können. Wir haben die Leute nicht. Also das, was mich so ärgert, es wird weiter so getan, als hätten wir unendlich Ressourcen. Die haben wir nicht.
Und wahrscheinlich, also das ist jetzt meine Mutmaßung, aber wahrscheinlich gibt es andere Stimmen, die sagen, das sollte man nicht abrechnen, weil dann ist dem Tür und Tor geöffnet, dass die Kosten nochmal exponentiell steigen, weil dann kommen ja noch viel, viel mehr Menschen, die abrechnungsfähige Leistungen erbringen können und unsere Kosten steigen extrem. Das ist wahrscheinlich das Argument der Gegenseite oder was ist das? Das nicht zu tun, weil so wie du es jetzt darlegst, ist es ja, und ich sehe es übrigens auch so, ich denke, wir brauchen da, ich denke das gar nicht, ich denke es eher aus dem Aspekt der Patient Centricity, weil ich einfach sehe, dass auch gerade nicht ärztliches medizinisches Fachpersonal viel abfangen kann in der Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten. Und die Währung ist ja Vertrauen und eine Beziehung aufzubauen und auch eine Geschichte am Ende zu erzählen. Ja, was kann man tun? Was muss man vielleicht auch tun? Und meine persönliche Erfahrung, meine Haltung dazu ist, dass da nicht ärztliches medizinisches Fachpersonal enormes Potenzial auch hat, das auch eben aufzufangen. Was ist die Argumentation der Seiten, die jetzt sagen, das brauchen wir alles nicht?
Naja, es ist halt ein Aufwand. Also die Kassen, die jetzt nicht so sehr die hausarztzentrierte Versorgung sich auf ihre Fahnen geschrieben haben, die fühlen sich halt, also so ist mein Eindruck, sehr wohl in diesem Kollektivsystem. Da ist alles definiert, da gibt's, wenn man etwas ändert, wird das winterlang besprochen, da geht ja nichts vorwärts, dann endet das irgendwann im Bewertungsausschuss, da sitzen sich die Fronten gegenüber. Aber das ist alles sicher definiert, da gibt's wenig Überraschungen. Das geht halt so seinen Gang. Ja, in unserer Innovationsküche HZV sind wir schneller, sind wir besser, sind wir einfach gut. Wir kriegen wahnsinnig schnell gute Ideen zusammen umgesetzt, aber es ist halt ein Aufwand. Die Kassen müssen Selektivverträge verhandeln, zusätzlich zu den Kollektiven. Und da sagen die immer, das kostet uns ohne Ende Ressourcen und das wird ja gar nicht billiger. Und es ist gar nicht der Anspruch, dass hier erstmal billiger wird. Der Anspruch ist doch, dass Versorgung morgen überhaupt noch stattfinden kann im hausärztlichen Bereich. Und warum muss das eigentlich billiger werden? Das verstehe ich gar nicht. Am Ende wird sowieso billiger. Das hat man ausgerechnet international. Das muss man in Deutschland nicht noch 5-mal irgendwie beweisen. Also das will ich auch nicht mehr. Im Übrigen ist es bewiesen. Also die hausarztzentrierte Versorgung ist die am besten untersuchtste Intervention im deutschen Gesundheitswesen. Die hat man jetzt 15 Jahre lang begleitet mit 2 Universitäten, Frankfurt und Heidelberg. Ne? Und da kommt was raus. Wir haben harte Endpunkte. Wir können zeigen, chronisch Kranke leben länger, wenn sie in einem Hausarztvertrag eingeschrieben sind. Bei Diabetikern haben wir signifikant weniger Erblindungen, Amputationen, Dialysen, wir haben weniger Krankenhauseinweisungen. Man hat auch während der Corona gesehen, dass weniger Krankenhauseinweisungen nötig waren in den Hausarztverträgen. Und das muss jetzt mal ankommen. Da bin ich einfach auch nicht mehr bereit, das ständig zu diskutieren. Ja, ich möchte auch jetzt mal von der Politik eine konsequente Förderung für die hausarztzentrierte Versorgung. Patienten, die sich steuern lassen, die bereit sind, zuerst zum Hausarzt zu gehen, die sollten einen Bonus erhalten. Also gar nicht für uns. Ich will den für die Patientinnen und Patienten, weil wir das gemeinsam so das System auch verbessern.
Es gibt ja Ansätze, zum Beispiel im NHS, wo Patientinnen und Patienten, und das finde ich übrigens auch spannend, wenn du über die Kassen sprichst, die ja, wie ist der Verwaltungsaufwand, den die Kassen, die GKV in Deutschland, hast du das im Kopf? Wie viel Geld verbrauchen die?
Anteil in den letzten Jahren um 7,8% gestiegen ist bei den Krankenkassen. Und das ist auch erklärungsbedürftig, wenn man während die Kosten im ambulanten Bereich fast gleich geblieben sind. Ja? Aber was genau kann ich dir jetzt da keine Zahl nennen. Aber
genau. Ich hatte, glaube ich, die letzte Zahl Verwaltungsaufwand irgendwie sowas wie 290 Milliarden. Kann das sein? I don't know. Ich weiß es nicht.
Werden die Investitionen in den ambulanten Versorgungsbereich schon ausbaufähig ist? Also vor allem eben in den hausärztlichen. Ne? Es gibt aber auch natürlich auch Fachärzte, wo wir einen eindeutigen Bedarf haben. Da muss man nur genau hinschauen, wo ist wirklich der Bedarf. Ja?
Genau, was ich jetzt nochmal fragen wollte, ist, es gibt ja Ansätze zum Beispiel im NHS und auch einige Kassen in Deutschland fangen damit schon an. Also wenn man jetzt mal auf die Seite der Barmer geht, dann werben die damit, dass man sich da per Teledoktor-App auch krank schreiben lassen kann und ein E-Rezept bekommt. Und ein Symptomchecker wird angeboten und die TK macht das genauso, ganz viele andere Kassen auch, kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Und im NHS gab es lange jetzt eine Kooperation und die gibt es auch immer noch mit Symptomcheckern, wo man quasi als Patient oder Patientin das als ersten Kontaktpunkt dann nutzt. Also ein telemedizinisches Angebot, wo man erstmal Fragebogen durchläuft, was hat man eigentlich, und dann telemedizinisch beraten wird und dann wird eben entschieden, macht es Sinn, dass man eine Praxis oder ein Krankenhaus aufsucht oder nicht. Also dass man die Leute einfach anders steuert und ich denke irgendwie primärärztliche Versorgung auch immer im Kontext der Notfallversorgung, weil wir haben ja ganz viel Anstieg im Bereich der Notfallversorgung. Ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat, dass es sehr viele Menschen gibt, die in Deutschland leben und aus Systemen kommen, die gar nicht so diese primärärztliche Versorgung kennen und auch vielleicht gar nicht wissen, dass man einen Hausarzt hat und gerade auch jüngere Leute, die sich damit nicht mehr so beschäftigen. Wie siehst du das? Also wie siehst du diese wirklich komplett digitale Durchsteuerung von Patientinnen und Patienten, begonnen mit Symptomcheckern und dann eigentlich so einer Triage in das System?
Ja, also das ist zunächst hochgradig ungewohnt für uns. Das ist völlig anders, als wie wir bisher eben gearbeitet haben. Das muss nicht schlecht sein. Ich meine, wenn man jetzt patientenzentriert denkt, das versuchen wir in Happy auch zu machen. Was will der Patient? Was will die Patientin? Die hat, wenn sie erkrankt ist, erstmal Angst. Ne? Dann gibt es vielleicht Dr. Google, was weiß ich, Kopfweh, und dann steht da Hirntumor und oh Gott, dann rennen die los. Am schlimmsten Fall in die Notaufnahme, wo sie jetzt wirklich nicht hingehören. Und da sind natürlich solche digitalen Symptomchecker oder Versuche, eben die Patienten von vornherein in die richtige Versorgungsebene zu steuern. Aus Sicht der Versorgungsforschung sehr effizient, also auf jeden Fall hilfreich. Es ist ja auch, ich meine, da hilft ja auch manchmal der Blick über den Tellerrand Deutschland. Wenn der Rest von Europa das so macht, dann muss man sich schon die Frage gefallen lassen, wieso machen wir das anders? Du hörst schon so ein leichtes Aber. Ich glaube, es ist was anderes, ob ich in meiner hausärztlichen Praxis, wo man mich kennt, wo man auch meine Langzeitdaten liegen, ob ich da gesteuert reinkommen und in die richtige Versorgungsebene gehe oder ob ich irgendwo an einem anonymen Callcenter hier irgendwie einen Fragebogen beantworte und dann eine SMS aufs Handy kriege, das reicht, wenn sie in 14 Tagen zu ihrem Hausarzt gehen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, es ist eine Frage auch des Vertrauens in das Gegenüber, ja, oder in klar, es kann auch ja bei uns ein digitales Tool zukünftig sein, aber man traut einer Praxis eher zu, die Lage einzuschätzen, auch mit digitalen Hilfsmitteln, die einem kennt, wo man das Team kennt, als jemand, der völlig anonym einem da gegenübersteht. Und das ist ja auch das große Pfund der hausärztlichen Medizin. Wir kennen einen Großteil unserer Patienten länger als 2 Jahre, ja, und immerhin noch über 80% länger als 5 Jahre, ja. Und das ist für uns ganz anders, wenn jemand anruft und sagt, ich habe Magenschmerzen und ich weiß, das ist jetzt eine Patientin, die ist 43, der Mann geht gerade fremd, die Kinder pubertieren, ja. Das kann ich ganz anders einschätzen, wie der reine Magenschmerz auf einem anonymen Fragebogen. Und ich glaube, man muss einfach digitale Tools sinnvoll verbinden mit Präsenzversorgung. Das ist diese hybride Versorgung, die wir in Happy denken. Es ist eine Aufgabe, den Patienten in die richtige Versorgungsebene zu steuern. Mhm. Da bin ich absolut d'accord. Aber es ist eben auch eine Aufgabe, den Patienten ganzheitlich zu versorgen und ganzheitlich zu betrachten. Und
ja.
Das geht, glaube ich, in der Hausarztpraxis immer noch am besten.
Ich finde das sehr, sehr spannend, weil es gibt ja auch diese MVZ-Konzepte, die sich gerade entwickeln, die immer auch durchdigitalisiert sind, die das ja viel mehr ermöglichen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Hausärztin, irgendwo niedergelassen, ich habe vielleicht 1,5 MFA-Stellen und damit schmeiße ich den Laden, habe ich noch einen Steuerberater und noch irgendwie so eine externe IT-Firma. Aber im Grunde muss ich mich um alles selber kümmern, wenn ich dann noch telemedizinische Intervention da anbieten muss und diese Prozesse noch integrieren muss, dann ist es ja für eine Einzelperson, so eine Einzelunternehmerin oder so, sehr viel schwieriger zu machen, als wenn man das jetzt in einem Verbund sieht. Und dann, also wir brauchen dann ja ganz andere Konzepte und müssen vielleicht auch weg von diesem ja kompletten Einzelarztpraxen hin eher zu Netzwerken oder dann sowas wie Happy oder wie siehst du das? Das wäre jetzt für mich erstmal so der logische Schluss.
Das ist eine Frage, die einem wenn man jetzt so auf den ersten Blick drauf guckt, natürlich sofort einfällt. Das ist auch so ein bisschen die Kritik, die wir anfänglich gehört haben aus unserer Mitgliedschaft, dass wir irgendwie so Politik für Großpraxen oder so. Also das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall. Jetzt guckst du dir so eine Einzelpraxis an. Mhm. Die hat einen unheimlichen Versorgungsdruck. Die kriegt kein Personal mehr, weil nämlich genau da das Problem ist, was wir vorher thematisiert haben. Die jungen KollegInnen sind ja häufig, können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und die möchten im Team arbeiten, das wissen sie. Mhm. Und warum sollen die in eine Einzelpraxis gehen? Die wollen das nicht mehr. Und dafür kann Happy auch ein Angebot sein, gerade für Einzelpraxen, sich zum Beispiel eben eine PCM oder ein PA reinzuholen, der das Team erstmal um einen nicht akademisierten Gesundheitsberuf erweitert, ne? Wenn kein ärztlicher Nachwuchs da auch mehr zu finden ist. Und trotzdem eben nicht alleine zu sein mit diesem hohen Workload und mit diesem Versorgungsdruck. Mhm. Das ist auch so ein modulares Konzept. Also es besteht ja aus vielen Bausteinen. Ja, das muss ja nicht jede Praxis sofort mit einem Gesundheitskiosk kooperieren oder eine bettenführende Station noch anbieten. Das wäre dann Happy Plus, ne? Dass man eben auch noch die Ambulantisierung, die sektorübergreifende Behandlung von Patientinnen und Patienten mitdenkt. Es muss auch nicht jedes Happy sofort einen Symptomchecker parat haben oder muss eben nicht sofort genau wissen, welche Aufgaben, welche Beratungsanlässe soll denn jetzt ab morgen der PA machen. Das ist ja alles Work in Progress. Ne? Wir haben ein Konzept, eine Vision beschrieben, wie sie am Ende aussehen kann, wie sie zukunftsfähige Versorgung noch sicherstellt im hausärztlichen Bereich. Und der Weg dahin, den müssen wir gemeinsam gehen, den müssen wir natürlich vielleicht auch in kleineren Schritten gehen, aber wir müssen jetzt mal loslaufen. Wir müssen jetzt mal aussteigen aus den Postkutschen. Ja? Vor 100 Jahren.
Ja, klar. Das ist so. Also absolut. Und ich glaube, wir sind schon aus den Postkutschen ausgestiegen in einem großen Teil. Aber die Sache ist halt, es sind sehr viele Modellprojekte oder Einzelprojekte oder wie du jetzt sagst, ihr braucht einen Selektivvertrag. Das ist übrigens auch, wenn man sich mal umhört, eigentlich alle, die jetzt mit neuen ambulanten Konzepten auf den Markt gehen, die sagen alle, wir bereiten uns auf Selektivverträge vor, auch auf das ganze Thema Outcome-orientierte Vergütung, darauf zu beweisen, dass unsere Konzepte Leute zum Beispiel in der Sekundärprävention besser abholen. Und ne, also all diese Sachen, die sind ja schon im Köcher, ohne große Veränderung wird es nicht gehen. Und das finde ich dann immer spannend, wenn man dann irgendwie liest, okay, jetzt wird Homöopathie nicht mehr bezahlt. Das ist dann, würde ich aus der Küchenpsychologie den Begriff Gaslighting benutzen. Weil ich denke, das lenkt so ab von dem, was wir eigentlich brauchen. Also danke nochmal für dieses klare Statement.
Ja, das haben wir ja bei vielen Debatten, ne? So Stellvertreterdebatten für die eigentlichen Probleme.
Ja. Absolut. Umso spannender, was ihr macht und wie ihr euch auch einbringt, das finde ich total klasse, weil ich finde es immer sehr bemerkenswert, wenn Verbände wirklich konstruktiv an der Zukunft arbeiten, statt sozusagen für die eigene Klientel nur zu blockieren. Das gibt es ja auch, also das gab es in der Vergangenheit, aber selbst die, die das gemacht haben, die suchen jetzt nach Zukunftsantworten, weil sie halt merken, okay, da kommen wir auch nicht weiter. Insofern wünsche ich dir total viel Erfolg. Was erwartest du jetzt in den nächsten Jahren? Erwartest du, dass das alles kommt, was du gerade vorbereitest mit deinem Team und auch mit deinen Projekten?
Naja, ich habe schon eine hohe Erwartungshaltung an die Politik und auch natürlich an meine eigene Arbeit oder an unsere Arbeit. Mhm. Also, Lauterbach hat jetzt ja mit dem Krisengipfel zu Beginn des Jahres schon mal gezeigt, dass die hausärztliche Versorgung etwas mehr in den Fokus jetzt auch der Politik rückt. Und da wurden ja auch Konzepte von uns aufgegriffen, was uns sehr gefreut hat. Ne? Also auch unsere Art, Politik jetzt zu betreiben über eben, du hast es gesagt, das Reingeben von konstruktiven Konzepten. Und mir ist natürlich klar, oder uns ist klar, Markus Bayer und mir, in der Gesundheitspolitik muss man bekanntlich dicke Bretter bohren. Und wir sind aber ein Land auch mit einer großen Geschichte an Innovationskraft. Und ich glaube, Zukunft wurde schon immer aus Mut gemacht. Und ich bin da einfach auch so vom Typ her sehr optimistisch, dass wir das schaffen.
Ja, perfekt. Dann enden wir dieses Gespräch mit einem sehr optimistischen Ausblick. Ich bedanke mich ganz herzlich für all deine Insights und auch für all dein Drive. Also wirklich beeindruckend. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Inga. Bleib fit und
munter. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.